Blume und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen. Hallo, Herr Professor!
Hallo, Herr Doktor!
Das ist ja fast schon ein neues Studio hier. Du entwickelst dich jedes Mal weiter.
Man lernt ja immer mehr, nicht wahr?
Ich bin mal gespannt, was wir zunehmend haben. Auch Zuschauerinnen und Zuschauer, nicht nur Hörerinnen und Hörer. Aber wir machen es immer so, dass es für beide passt. Du hast mir das letzte Mal eine Bitcoin-Medaille geschenkt. Das hat mich sehr gefreut. Die gehört jetzt zu meinen religiösen Gegenständen. und ich habe dir deswegen heute etwas mitgebracht. Ein Sammelband zur Spieltheorie, zu dem ich auch einen Beitrag geschrieben habe. Gerade noch ein Exemplar für dich gekauft.
Es vergeht auch kein Thema, wo du nicht im Anschluss noch mindestens ein Buch oder einen Beitrag schreiben musst, oder?
Ja, das habe ich schon länger geschrieben. Also es heißt von bierbraunten Mönchen und kriegerischen Nonnen, der Sammelband. Und da geht es eben drum, wie quasi religiöse Rollen in Spielen dargestellt werden. In Brettspielen, in Rollenspielen. Und ich habe gemacht die Jedi-Ritter von Star Wars und die Mönche von Ferun. Also quasi da.
Ich auch schon, das muss man auch erstmal kombinieren können, ne? Solche Themen direkt, sogar mit Widmung.
Ja.
Danke für die spielerische und heroische Freude bei Blume und Inge.
Ich meine,
großartig.
Es wissen jetzt ja alle, heute soll es gehen um das Thema Heldenreise in der Werbung. Also warum arbeitet Werbung mit solchen Themen? Und das ist tatsächlich schon ein direkter Schritt dahin, weil offensichtlich haben wir Spaß, Helden zu spielen und Heldinnen zu spielen, ja. Hier bierbraune Mönche ist ja schon so ein Klischee, kriegerische Nonnen ist eher was Neues, ja, aber man sieht, da werden auch Geschlechterrollen verändert. Und bevor wir da einsteigen, Inan, sag du mir doch mal als BWLer, warum ist es mir ein Bedürfnis, ein Geschenk mit einem Geschenk zu erwidern? Nach Homo Economicus müsste ich doch einsacken und froh sein. Und stattdessen überlege ich dann, wie kann ich mich, man sagt sogar revanchieren, das ist ja eigentlich rächen. Was ist da los?
Ja, nicht zwangsläufig. Man könnte, also man merkt schon, ne, man muss so ein paar Sachen immer wieder ein bisschen strecken und biegen. Aber wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, kann man es sogar mit dem Homo Economicus verargumentieren. Denn wir gehen ja sowas wie eine soziale Schuld ein. In diesem Moment. Wir wissen, dass zumindest das Gegenüber natürlich jetzt kommen kann und irgendwann zumindest so unterschwellig auch eine Schuld einfordern kann. Ja, guck mal, ich habe was für dich getan. Jetzt stehst du bei mir in der Schuld. Und je kaltblütiger du bist, desto weniger ist natürlich dieses Schuldempfinden dann irgendwo auch. Ja, das heißt, wenn ich dir ein Geschenk gebe, es ist ja eine Währung am Ende ja auch irgendwo, dann erwarte ich zumindest unterbewusst von dir, das wiederzukriegen. Du kennst es ja ganz sicherlich auch schon von Leuten, die es zum Beispiel gar nicht mögen, überhaupt beschenkt zu werden. Umzüge ist auch so ein Klassiker, ne? Wir wollen ja gerne unsere Freunde und Freundinnen rufen, dass sie uns ein bisschen helfen, ja, in welcher Form auch immer. Aber wir wissen ganz genau, wenn wir die Leute zu uns holen, haben wir uns automatisch verpflichtet, selber auch beim nächsten Mal mitzumachen. Ne? Und so findet wieder irgendwo eine Transaktion statt.
Und ich würde sogar, wir haben ja, glaube ich, in einer der allerersten Folgen darüber gesprochen, sagen, das ist ja, am Anfang war der Gabentausch. Am Anfang war eben nicht der Warentausch oder der Münztausch, sondern man hat sich gegenseitig geholfen. Und die Jägerin oder der Jäger, der Fleisch übrig hatte, hat es selbstverständlich mit anderen geteilt und hat dafür auch wieder was bekommen. Also Sharing und Caring, bevor dann die Waren und das Geld überhaupt gekommen sind. Jahrzehntausende, Jahrhunderttausende davor. Das würde mir jetzt das Argument aus meiner Disziplin zu sagen, warum wir da auch so ein Bedürfnis haben, dass sich das wirklich sozusagen, dass man das auch spürt. Wahrscheinlich nicht alle Menschen, aber doch viele.
Ist interessant, so dieses eigentlich Gegenüber, ne? So der Wirtschaftswissenschaftler, der geht erstmal auch von so einer Art Schuldverhältnis aus. Und der Religions- respektive Politik-, Gesellschaftswissenschaftler würde jetzt möglicherweise beschreiben, dass wir ja vielleicht langfristig als Kommune zumindest irgendwo denken. Ja? Wobei sich, glaube ich, auf lange Sicht beide diese Gedanken gar nicht so widersprechen würden, oder? Denn wir gehen ja quasi vielleicht in Vorleistung für jemanden, der dann meinetwegen später einen Beitrag leistet. Oder gar nicht, wissen wir an der Stelle nicht. Aber zumindest gehen wir mit dieser Erwartungshaltung ran, kann das sein?
Ja, und du hast es ja im Begriff Schuld. Also Schuld und Schulden hängen ja da sozusagen direkt beieinander. Hm. Du verwendest als Wirtschaftswissenschaftler Schuld eher wie Schulden. Aber wenn du zum Beispiel an das Vaterunser denkst, oder das christliche Gebet, ja, da wird gesagt, und vergib uns unsere Schuld. Also Gott wird gebeten, Schuld zu vergeben. Da geht es ja nicht darum, dass man mit dem gedealt hat und da jetzt was wieder gut machen muss, sondern dem Menschen ist klar, ich stehe immer auch in der Schuld. Ich habe mich nicht selbst gemacht, ich mache Fehler und so weiter. Und das bedeutet, ich bestehe in einem sozialen Verhältnis zu meiner Mitwelt und, wenn man gläubig ist, auch zur Gottheit.
Ist es nicht gemeint, irgendwie einerseits die Erbschuld oder eben die Sünden selbst, wenn wir von der Schuld jetzt im christlichen Sinne vielleicht bei dem Gebet dann auch sprechen?
Also ganz klar ist, Jesus hat an sowas wie Erbschuld nicht geglaubt. Im Judentum gibt es das auch nicht, sondern da ist es also tatsächlich die Auffassung, dass man in einem Bund mit Gott steht. Und die Erbschuld, das war etwas, das kam dann später mit Augustinus und ich halte davon nicht viel, weil das praktisch bedeutet, dass jeder Mensch, jedes Kind würde schon mit einem riesen Schuldenkonto geboren werden und müsste durch die Taufe erst entsühnt werden, entschuldet werden. Das war also eine kirchliche Lehre. Nach jüdischem Glauben ist es dagegen so, dass man erst als Kind erstmal schuldlos ist und heranreift, bis man Sohn oder Tochter eines Gebotes wird.
Ist ja im Islam genauso.
Genau.
Kinder sind erstmal schuldenfrei oder sündenfrei.
Genau, also an der Stelle würde ich dann sagen, scheint mir das schlüssiger zu sein, zu sagen, Kinder sind schuldlos. Und es gab auch am Anfang im Christentum nicht die Kindertaufe, die kam auch später erst dazu. Aber so hat man das dann begründet. Also du siehst, da sind wir schon ganz tief drin. Aber das Thema, das uns jetzt ja beschäftigt, ist Heldenreise in der Werbung. Wir haben das bei Hoss und Hopf ja gesehen, dass sie quasi eine Kundenreise aufgebaut haben. Der Parabelritter hat jetzt eine tolle Folge zu den beiden gemacht, wo er also auch den antisemitischen Hintergrund, Verschwörungsmythen, Epstein und so weiter, das aufklärt. Das müssen wir gar nicht mehr machen. Aber trotzdem jetzt mal die Frage, warum eigentlich bieten uns Unternehmen auch nicht nur Produkte an, sondern Sinn? Warum wollen die uns zum Teil von der Geschichte machen?
Mhm. Du hast das Beispiel selbst, glaube ich, beim letzten Mal sogar gebracht. Das ist ja diese ganz berühmte Werbung eigentlich von Apple damals, glaube ich, Anfang 80er Jahre oder sowas. Was heute ein bisschen ironisch erscheint, kurz nur zur Beschreibung, dass wir alle auf derselben Seite sind, da gibt es auch wunderbare YouTube-Videos natürlich dazu, wo wir dann eben sehen, Apple als der Bringer von Veränderung, der sich gegen so einen dystopischen Faschismus einzusetzen scheint. Wer vielleicht an die alten dystopischen Bücher und Legenden vielleicht mal zurückdenkt.
Das war ja 1984 und das war ja Big Brother.
Ja, genau. Genau, ne? Genau. Ein großes Werk der Geschichte sozusagen, ja, der Literaturgeschichte, wo Apple sich sozusagen dagegen aufbegehrt, ja, dass wir alle so Opfer eigentlich unserer Technologien sind und wir alle im Grunde in diesem großen Boot sitzen. Man hört ja auch in der Werbung dieses Donnern im Wesentlichen, ne, dass die Leute da anfangen, nach Akkord zu arbeiten. Und wir damit die Möglichkeit jetzt haben, pass auf, wenn du mitmachst, ne, es kommt ja ein Rebell und da fliegt dann so eine riesige Kugel in diesen Bildschirm mit dem Gesicht der Person, die diese Befehle gibt. Wir haben die Gelegenheit, also mitzumachen, also Teil eines etwas Größeren zu sein. Das hat ja auch ganz viel gesellschaftswissenschaftliche Implikationen. Wir kennen das ja spätestens seit wir ja auch aktiv das Dritte Reich und so weiter aufarbeiten, ne? Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Das kann man jedes andere Instrument auch als Waffe benutzen, kann man natürlich auch als Instrument benutzen. Ich sehe das im Marketing irgendwo dazwischen, ja, muss man fairerweise sagen, das ist nicht immer was Böses, aber das ist eine dieser Absichten, die wir natürlich dahinter verfolgen, Identität verpassen. Wenn nicht direkt eine Heldenmarke draufzupacken, aber Apple wäre in dem Fall natürlich dann die Fahne, die große, die wir halten. Und wir spüren das ja heute mehr denn je. Einmal Apple, immer Apple. Die Software wird so ausgelegt, dass sie natürlich perfekt kompatibel ist unter den einzelnen Endgeräten, die wir dort haben. Und oder maximal inkompatibel vielleicht mit Konkurrenzprodukten direkt oder indirekt. Also Gemeinschaft und dadurch natürlich noch vielleicht eine Spur Überlegenheitsgefühl gegenüber anderen.
Ja, das ist also ein Kommentator. Ich habe zu dem Thema schon gebloggt, da kommen wir vielleicht noch dazu. Der hat so schön geschrieben, es hieß damals schon irgendwie, Microsoft hat Kunden und Apple hat Jünger. Ja, also da wird quasi schon so eine quasi religiöse Erzählung gebaut und ich meine, der angebissene Apfel, ja, das ist natürlich die Eva, ich glaube ein Hammer ist es, den sie schleudert auf den Big Brother. Das sind natürlich ganz tiefe mythologische Motive. Und ich finde das auch spannend. Aber bevor ich da jetzt selber reinsteige, nochmal die Nachfrage, weil du hast Marketing erwähnt. Und also jetzt mal ketzerisch gefragt, wenn ihr doch schon zugebt, also dass der Markt Marketing benötigt, dann heißt es doch, dass er eigentlich nicht oder nicht nur rational ist, oder?
Schwierig so zu beantworten. Also fairerweise muss man sagen, das Marketing selbst ist eigentlich eine recht junge Wissenschaft. Zumal ja die BWL an sich auch eine recht junge ist. Also die deutsche BWL, die gibt's vielleicht seit den 1950ern so wirklich. Ja. Kann man ein Stück auch weiter zurückverfolgen. Aber das Marketing ist relativ junges Ding. Das ist so in Grundzügen auch so in der Nachkriegszeit durchaus mit entstanden. Da hatte das Marketing zum Beispiel eine ganz andere Aufgabe. Marketing hatte eher eine kommunikative Aufgabe im Sinne von, heute gibt es Brot, ja, oder es gibt heute Eier, die findet ihr dort, die könnt ihr dort kaufen zu jenen Preisen. Also hatte er den Zweck, die Bevölkerung zu informieren, also bekannt zu machen. Diesen Zweck verfolgt sie heute natürlich nach wie vor. Gleichzeitig aber haben wir natürlich noch weitere Elemente zugeordnet, wie zum Beispiel eben auch die Fähigkeit, Bedürfnisse überhaupt zu wecken. Die BWL ist ja nicht zwangsläufig darauf ausgelegt, Bedürfnisse allein zu befriedigen, sondern durchaus auch Bedürfnisse zu wecken oder auch latente Bedürfnisse zu erkennen, wofür Apple ja zum Beispiel auch recht berühmt bekannt ist. Die haben ja nicht den Tablet-PC erfunden, zum Beispiel. Das war Microsoft gewesen. Zumindest haben die das erste auf den Markt gebracht. Kläglich gescheitert. Apple hat nicht den MP3-Player erfunden. Das war eigentlich auch Microsoft wieder, also zumindest den ersten marktfähigen, der Microsoft Zoom, falls es irgendjemand was sagt, wahrscheinlich nicht, ist kläglich gescheitert. Aber wir wissen alle, der iPod hat sich durchgesetzt. Ja? Nämlich dank dem Marketing, weil Apple eines kann, wir bleiben jetzt immer ständig bei Apple so als Beispiel hängen, aber die sind auch ein wunderbares Beispiel im Marketing, dann ist das wirklich Marketing. Also darüber funktioniert das. Nicht allein Informationsvergabe, sondern auch wirklich die Übertragung von Botschaften und Sinngefühl natürlich.
Jetzt hast du aber schon selber gesagt, also es geht ja so nicht mehr nur um die Information, das glaube ich versteht jeder, ja. Mhm. Also es gibt Rüben zu verkaufen, kommt alle. Sondern es geht also darum, Bedürfnisse zu erkennen. Gut, da kann man dann sagen, ja klar, natürlich, bevor es Smartphone nicht gab, wusste man nicht, dass man es braucht. Aber es geht doch auch darum, dass wir eigentlich auch dazu gebracht werden, wie es so schön heißt, Dinge zu kaufen mit Geld, das wir nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Also das heißt, Bedürfnisse, die wir eigentlich nicht haben, ist das dann nicht schon Manipulation?
Durchaus. Da kann man auch schwer drum herum reden. Auch hier müssen wir dann natürlich differenzieren, ob Manipulation zwangsläufig immer was Schlechtes ist. Es ist negativ konnotiert, zugegebenermaßen. Wir wollen ja nicht im Marketing grundsätzlich Leuten, ich sag mal im sauberen Marketing zumindest, Leuten Sachen aufquatschen, die sie nicht wollen oder brauchen. Häufig geht das eigentlich auch nicht. Aber die Grenze ist natürlich sehr schwammig dort. Ich habe das vorhin formuliert als latente Bedürfnisse erkennen. Also Dinge, bei denen man sich denkt, ja, könnte ich schon gebrauchen oder könnte Sinn ergeben. Brauche ich das unbedingt? Nein. Und da erreichen wir natürlich die Grenze, wo wir vielleicht durchaus von Manipulation auch sprechen können. Wir haben ja einmal auch über das Beispiel gesprochen mit so lächelnden Gesichtern oder ein Baby, das irgendwo hinguckt. Also gucken wir hinterher. Ist ja streng genommen auch schon Manipulation. Wir haben ja dafür gesorgt, dass jemand wohin guckt, wo die Person wahrscheinlich vorher nicht hingeguckt hätte. Stellt aber in dem Moment fest, hey, das Produkt, auf das es da guckt, ist doch interessant, ja, kann ich ja mal ausprobieren. Wie gesagt, ne, Instrument kann man als Waffe benutzen, kann man aber auch wirklich als Instrument nutzen, um vielleicht auch irgendwas daraus zu erschaffen. Ja. Pauschal schwer. Also ich würde niemals behaupten, dass das Marketing allein zum Beispiel dafür gedacht wäre, Leuten irgendwas aufzuquatschen. Das gibt's auch. Wir kennen alle diese Sales-Persönlichkeiten, die ja eigentlich nur an Verträge und Verkauf denken. Aber das ist definitiv nicht die einzige Aufgabe des Marketings.
Ich meine, man könnte jetzt auch sagen, ja, wir erzeugen ja auch ein Produkt und werben um Aufmerksamkeit, ja, und sagen, hey Leute, abonniert uns, damit üben wir ja auch sozusagen, ja, ich will jetzt nicht sagen Kontrolle aus, aber wirken auf andere ein, erzeugen soziale Beziehungen, Und wahrscheinlich muss man dann tatsächlich gucken, was ist das Produkt? Also was wird da verkauft? Ist es ein Schrott oder ist das wirklich etwas, was das Leben von Menschen auch irgendwie besser macht? Wir nehmen jetzt kein Geld dafür, aber trotzdem Aufmerksamkeit ist ja auch ein Gut sozusagen.
Der heutige Wettbewerb findet großteils über Aufmerksamkeit nur noch eigentlich statt. Also die Produkte, die allermeisten, die heutzutage auf der Welt zur Verfügung stehen, sind ohnehin kaum mehr unterscheidbar, gerade so auf Polypolenmärkten etwa. Da ist es mir relativ egal, was ich dort nehme. Der Wettkampf findet vermehrt so seit den 2000ern, 2010ern, vielleicht sogar früher, eigentlich nur über die Aufmerksamkeit statt. Der Mensch schaut sich irgendwie so eine Werbeseite, so eine Broschüre oder was auch immer, im Schnitt 2 Sekunden lang an. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, innerhalb dieser Zeit, diese berühmte Call to Action, das finden wir dann bestimmt auch gleich noch mit der berühmten Heldenreise nämlich verbunden, schaffen diese Call to Action innerhalb dieser 2 Sekunden bei den Menschen geltend zu machen, haben wir die im Grunde auch schon verloren.
Mhm. Ja, und ich kann auch schon eine Reise empfehlen. Leute, kennst du schon das Theodor Heuss-Haus? Wahrscheinlich noch nicht, oder?
Nein, noch nicht.
Ja, also Neustuttgarter. Also Leute, jetzt es wurde ja beschlossen, dass alle ehemaligen Bundespräsidenten bekommen eine Stiftung. Hat man irgendwie vor einer Weile beschlossen. Und einen ehemaligen Bundespräsidenten hatten wir tatsächlich in Stuttgart, das war nämlich der Theodor Heuss. Die haben mich neulich eingeladen und ich war dann auch da, wohl auch Aufmerksamkeit generieren. Leute sind dazugekommen, Medien haben berichtet. Und ich war aber schon sehr fasziniert, was ich zum Beispiel nicht wusste. Ich wusste, dass Theodor Heuss ein Gegner der Nationalsozialisten war. Also er hat Bücher gegen Hitler geschrieben und hat dann, als die an die Macht kam, sofort seine Jobs verloren. Er wurde sofort kaltgestellt. Er war Abgeordneter auch bei einer liberalen Partei. Er war ja später dann bei der FDP und wurde eigentlich sofort kaltgestellt. Und seine Frau, die Elle Heuss-Knapp, hat dann ihr Geld verdient mit Werbung. Sie hat unter anderem Werbejingles, die noch viel länger waren als die heutigen, kann man sich anschauen, Nivea und so, ist wirklich überraschend. Ich hätte nicht gedacht, die Frau eines späteren Bundespräsidenten war eine ganz tolle, mutige Frau, ist Fahrrad gefahren, was für die damalige Zeit auch sozusagen eine Frau mit Damensattel, das war damals, also immer schon ging das Abendland angeblich unter, und sie war da progressiv dabei. Sehr, sehr interessant. Also da bin ich auch auf dieses Thema gestoßen, quasi der Werbung. Und das hat mir auch wieder gezeigt, es kommt eben nicht nur darauf an, dass man das alles nur negativ findet, sondern man muss eben auch tatsächlich sehen, dass es ohnehin einen Kampf um Aufmerksamkeit gibt. Ja, wenn wir rufen, hey du, oder wenn wir einen Podcast drehen oder ein Video drehen, dann werben wir ja um Aufmerksamkeit. Das heißt, momentan bin ich so auf dem Punkt, dass ich sage, wir müssen uns die Produkte anschauen. Also deswegen ja auch unsere kritische Debatte über Kryptowährungen. Ja, wir haben dadurch Aufmerksamkeit erzeugt für Kryptowährungen, aber auch ganz viele Rückmeldungen bekommen.
Stimmt, auf jeden Fall. Kleine Anmerkung übrigens auch nochmal zu Theodor Heuss, auch vor allem an meine lieben Mitberlinerinnen und Mitberliner. Der berühmte Adolf-Hitler-Platz bei uns, der wurde dann nach dem Krieg eben in Theodor-Heuss-Platz umbenannt und ist ein relativ prominenter, da ist auch die TU gleich in der Nähe und alles, also das ist schon ein schicker Platz, also damit haben wir es ihm quasi richtig heimgezahlt.
Ja, gute Wahl, lieber einen Stuttgarter nehmen, als da so einen Austrofaschisten, da gibt es ja jetzt wieder einen, der da unterwegs ist, aber das nicht ist wahr? Heute, Martin Sellner ist heute nicht Thema. Genau, ja, also wir sehen schon, wenn ich noch eins vorschicken darf, ich habe tatsächlich meine Meinung auch zur Werbung ein bisschen geändert. Ich war früher der Auffassung, zum Beispiel beim Bloggen oder so etwas, ich will gar keine Werbung, auch nicht auf YouTube und so. Inzwischen ist mir aber klar geworden, dass auch seriöse Unternehmen ihre Budgets einsetzen müssen. Das heißt, wenn die seriösen Medien das nicht machen, zum Beispiel wenn, ja, auf meinem Blog, wenn ich jetzt sagen würde, keine Werbung, ich zahle das alles selber, dann würde das eben auch bedeuten, dass unseriöse Medien quasi eine Monopolstellung bekommen. Das heißt also, ich brauche die alle gar nicht aussprechen, die Leute kennen das, dass dann die Medienmacher, die wir vielleicht am schlimmsten finden, da quasi damit Geld dann machen, weil sie sagen, woanders kann ja nicht geworben werden.
Deswegen, der Kampf um Aufmerksamkeit.
Genau.
Ne? Du gibst ja deinen Platz frei.
Genau. So ist es. Und ich habe selber mich dabei ertappt, das war sogar mal ein Rechtsstreit, wo ich quasi Audi ermutigt habe, bei einem bestimmten Unternehmen nicht mehr zu werben. Und das Gericht hat dann gesagt, ich darf nicht zum Boykott aufrufen, ich darf aber begrüßen, wenn ein Autokonzern sagt, bei diesem oder jenem Medium da tue ich nicht mehr werben. Ja, das fand ich auch spannend. Also Gericht hat gesagt, ich darf das begrüßen, ich darf aber nicht aufrufen als staatlicher Beauftragter. Ich darf also nicht quasi sagen, dieses Medium, das dürfte nicht. Und das war also schon mal sehr, sehr spannend. Und in der Debatte ist mir aber auch klar geworden, wenn ich also begrüße, wo Leute nicht werben, mal angenommen bei einem Rechtsaußenmedium, dann muss ich den Leuten aber schon auch die Möglichkeit geben, dass sie woanders auch werben. Weil ansonsten, klar, sonst quasi würde ich sagen, kriegen die Falschen den Zugriff auf die Gelder.
Ja, ja. Ich meine, in Deutschland sind wir ja auch, Deutschland ist ja bekannt dafür, gibt es ja viele Regularien auch. Es ist nicht ganz so der wilde Westen, wie es in vielen anderen Staaten ist, gerade was das Recht in der Werbung angeht. Die Klassiker kommen natürlich wieder aus den USA, wo auch die vergleichende Werbung viel, viel prominenter ist. Die darf man ja auch, theoretisch glaube ich auch schon seit 20 Jahren oder so in Deutschland, ne, dürfen sich vergleichen auch mit anderen, aber unter sehr starken Auflagen. Und das gehört andererseits auch nicht so zum typisch deutschen Stil. Aber in den USA kloppen sich ja so Pepsi, Cola auch relativ offen. Wir finden Werbung ja allgemein ohnehin nur in Oligopolen-Marktsituationen, weil es sich für andere nicht lohnt. Polypole können das nicht, weil sie dafür keine finanziellen Ressourcen haben.
Oh komm, erklär das mal ganz kurz für diejenigen, die jetzt nicht im Betriebswirtschaftsjargon drin sind. Also Monopol bedeutet, ein Anbieter beherrscht den gesamten Markt. Klar, der braucht kein Marketing, gibt nichts anderes. Ja, genau.
Typischerweise, das ist, glaube ich, das eine Ding mindestens, was auch alle Nicht-Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler meistens kennen, dieses berühmte Monopol. Also streng genommen muss man auch Angebotsmonopol dazu sagen, weil es auch das Nachfragemonopol gibt. Aber wenn wir so in der freien Sprache von Monopol sprechen, meinen wir genau das, nämlich, dass es einen Anbieter gibt, viele Nachfragende, und in dem Zuge, die natürlich auch die Preise bestimmen können. Die brauchen keine Werbung, aus offensichtlichen Gründen, wenn sie nun mal die einzigen sind, die dieses Produkt herstellen können.
Daneben denkt man jetzt an Deutsche Bahn, wobei Deutsche Bahn trotzdem Werbung macht, weil sie natürlich schon auch Mitbewerber haben, zum Beispiel Auto, Flugzeug, oder dass die Leute gar nicht reisen.
Da kommen wir nämlich auf quasi so einen kleinen Teilaspekt, nämlich die Substitute, ne, Substitutionsprodukte und so weiter, Busse, Autos und so weiter. Ich kaufe ja dort die Dienstleistung, nämlich dass ich an ein bestimmtes Ziel komme und das will ich typischerweise auch über die Bahn machen. Es gibt daneben ja auch das, was wir die Quasi-Monopole nennen. Da frage ich meine Studis gerne, ja, wenn die nicht drauf kommen, was könnte das sein? Naja, was kostet eine Red Bull-Dose zum Beispiel? Kommt drauf an, im Supermarkt kann ich es für ein paar Cent theoretisch haben oder wenigstens einen Euro oder sowas. Aber kauf mal an der Tankstelle irgendwo in der Pampa. Das ist ein Quasi-Monopol. Du hast halt keine andere Wahl. Ist aber offiziell kein Monopol, nicht wahr? Die brauchen auch wenig Werbung zu machen. Auf der anderen Seite haben wir das, was ich vorhin genannt habe, das Polypol. Da steckt ja auch Poly für viel mit drin. Das heißt, viele Anbieter, viele Nachfrager, homogene, also gleiche, gleichartige Güter und so weiter. Dort muss man ja eher über die Kosten gehen, gerade was so den Preis und so weiter angeht. Wenn jetzt einer davon sich entscheidet, Werbung zu machen, wird es teurer, muss die Preise anheben, also verliert dieses Unternehmen automatisch. Das heißt, für diese beiden, nennen wir es mal ruhig Extreme, gibt es eigentlich keinen sinnvollen Grund. Wir finden zum Beispiel deswegen keine Plakatwerbung für Brot oder Toilettenpapier oder solche Sachen. Das sind meistens Polypole-Märkte, in denen wir unterwegs sind. Wo es spannend wird, das sind die Oligopole, wir kennen den Begriff ja auch noch so von Oligarchen, steht ja dafür, dass es von etwas wenige gibt, nämlich wenige Anbieter, nicht wirklich monopole Anbieter, aber wenige, so wie die wenigen Superreichen dann in Russland, die quasi das Sagen haben, aber viele Nachfragende weiterhin. Und das heißt, bei denen gibt es das dann durchaus, siehe Apple, siehe Samsung, Nike, Adidas, so diese ganzen, wo man wirklich diese berühmten Namen, Marken kennt, Hugo Boss und so weiter. Das ist immer eine Handvoll. Es gibt auch Duopole, wie meinetwegen Rossmann und DM oder Saturn Mediamarkt, wobei das ist eine Firma, die kann man so wahrscheinlich sehen, aber McDonald's und Burger King, ne, Duopole. Da lohnt sich Werbung überhaupt erst. Da findet ein Kampf statt, der sich auch über sehr unterschiedliche Preise, weil auch teilweise nicht ganz homogene Güter zum Beispiel abzeichnet. Und das macht das Marketing dort ja erst recht so spannend. Wir haben auch Recht und Gesetz in Deutschland, dass man die Leute nicht voll spammen darf mit tonnenweise Mails mehr dazu. Ja, also super spannende Sache.
Ja, also ich bin sehr fasziniert. Also das ist tatsächlich Ich habe jetzt natürlich als Politikwissenschaftler gedacht an Wahlkämpfe und das ist ja tatsächlich so, dass wir dann ein Oligopol haben, ja, bei der Bundestagswahl zum Beispiel auch mit der 5%-Hürde, dass es auch nicht zu viele Parteien werden, dass du Regierungen bilden kannst. Bei der Europawahl haben wir keine 5%-Hürde, weil da wird nicht in gleicher Weise eine Regierung gebildet und deswegen erlaubt es das Bundesverfassungsgericht auch nicht, da zu sagen, dann werden Stimmen verschenkt. Und dann gehen die Parteien dann rein und versuchen zu werben und versuchen quasi an die Leute ranzukommen. Jetzt gerade die große Debatte, ob man TikTok nutzen soll, weil es von den jungen Leuten massiv genutzt wird und aber auch seriöse Politikerinnen und Politiker dann halt auch fragen, ja was denn noch? Also wenn ich sozusagen dann nur noch damit meine Zeit verbringe, Videos zu drehen, dann kommt die inhaltliche Arbeit zu kurz. Ich bin generell der Auffassung, dass wir hier ein großes Reformbedürfnis haben im Bereich der Politik. Aber ich habe es noch nie unter dem Aspekt gesehen. Es ist eigentlich ein Oligopol, beziehungsweise Europawahl wäre fast schon dann Polypol, weil offener. Und die Leute stürzen sich drauf, kämpfen um Aufmerksamkeit. Und natürlich geht es dann auch um Wahlkampfkostenerstattung. Also das heißt, da wird dann wirklich geguckt, wie viel kann ich einsetzen und wie viel kommt dann dabei auch wieder raus.
Absolut. Das ist eigentlich auch ein interessanter Vergleich. So auf der Schiene habe ich das auch nicht wirklich betrachtet. Es gab ja auch so mal Bestrebungen, das sogar noch weiter zu polypolisieren, wenn man das so nennen kann. Nämlich, dass man den einzelnen Mitgliedstaaten möglicherweise auch das Recht einräumt, Parteien zu wählen von anderen EU-Staaten. Auch eine sehr interessante Idee eigentlich. Ja, kombiniert mit dem, dass es auch keine 5%-Hürde gibt. Ich halte das nicht für wirklich relevant oder sinnvoll, weil sich kaum ein Mensch in Europa jetzt wirklich derart detailliert mit fremden Parteien beschäftigt, dass das wirklich Sinn ergeben würde. Aber an sich finde ich es eigentlich auch spannend, was wir so in Europa machen und was natürlich in dem Zuge auch gerade in dem Bereich alles passiert. Ne? Ich finde es überhaupt, also man muss ja auch mal ab und zu mal die EU ruhig loben bei aller Kritik, die sie auch wirklich verdient. Ein paar Sachen muss man auch loben, wie zum Beispiel, dass sie sich auch gegen solche Riesen wie zum Beispiel Apple, ich habe das Gefühl, wir hacken heute irgendwie nur auf Apple rum, durchsetzen kann, ja, mit so Geschichten wie, hört doch mal auf, euer eigenes Ding zu machen, was eigentlich nur noch die Umwelt belastet, netto. Nehmt doch mal dieselben verfluchten Anschlusskabel, wie es auch bei anderen Handys zum Beispiel der Fall ist und solche Nummern. Das haben sich die Amis nie wirklich getraut.
Ja, also ich habe ja noch das Verfahren gegen Twitter. In wenigen Wochen geht's in die nächste Instanz und ich sehe das auch so. Ich glaube, dass kein einzelner europäischer Staat ist dafür groß genug, aber als Europäische Union können wir sagen, wir setzen bestimmte Standards durch. Und es war ja sehr klar, dass diese unterschiedlichen Kabel, auch gerade Apple, das ich nutze und schätze, aber trotzdem, wenn man immer versucht, praktisch jede Firma einen in die eigene Schiene reinzudrücken, dann hat man nachher einen riesen Kabelsalat, eine unglaubliche Mitweltbelastung, ja, wo niemand was von hat und dann zu sagen, nee, jetzt setzen wir mal langsam Standards durch.
Auch das Recht auf Reparatur, ne? Also, ja, dass es auch jemand, der nicht ein IT-Elektroniker ist oder sonst was, ist mit einfachem Werkzeug in der Lage sein können muss, zumindest einen Akku zu wechseln. Das gab es ja auch früher, ne?
Ich schlage vor, dass wir in Zukunft mal das Thema Bürokratie aufrufen, weil wofür nämlich Bürokratie gut ist, weil das momentan jeder denkt, Bürokratie ist schlecht, aber jetzt gerade, wenn man Airbus und Boeing zum Beispiel vergleicht, ja, Boeing hat jetzt wieder Teile verloren, weil sie es nicht schaffen, ihre Prüfmechanismen und so weiter hinzubekommen. Sie haben so lange Kosten gedruckt und sie haben so lange Dividenden ausgeschüttet und auf Aktienkurs gesetzt, ähnlich wie die Deutsche Bahn, dass sie jetzt ein Qualitätsproblem haben und der ganze Konzern ins Trudeln gekommen ist. Aber Bürokratie ist mal ein zukünftiges Thema. Zum Markt und Werbung nur noch der Hinweis, dass das nämlich auch ein Rätsel ist der Politikwissenschaft, warum es eigentlich liberale Parteien gibt. Parteien, die sagen, der Markt regelt alles, widersprechen ja in ihrem eigenen Verhalten, indem sie nämlich sagen, nee, also wir brauchen jetzt aber doch eine Partei, zu der ich Mitgliedsbeiträge leiste, wo ich mich unentgeltlich engagiere und wo ich dann zum Beispiel auch mich in Ortsvorstand wählen lasse oder kandidiere. Natürlich ist das kein Widerspruch, wenn man ein bisschen realistisch ist und sagt, natürlich, der Markt ist nur ein Teil der Gesellschaft und die Kommunalpolitik ist zum Beispiel ein anderer oder die Politik generell. Aber wenn man jetzt marktradikal wäre, dann kann man logischerweise gar nicht sagen, dass es eine Partei braucht. Und man könnte auch nicht erklären, warum sich Menschen in einer Partei überhaupt engagieren. Und das finde ich eben ganz spannend, wenn wir es dagegen als einen Kampf um Aufmerksamkeit sehen, wenn wir es darum sehen, dass man ja auch was zurückbekommt, Ehrenamt, also dass Menschen dann vielleicht auch glücklich sind, wenn sie ihre Gemeinde mitgestalten können, wenn sie Entscheidungen treffen können, selbst wenn sich das finanziell nicht lohnt, dass es dann trotzdem eine rationale Wahl sein kann, zu sagen, ja, ich mache in der Partei mit. Liberal, sozialdemokratisch, christdemokratisch, whatever. Aber ich überlasse die Gesellschaft nicht dem Markt.
Ist vielleicht auch ähnlich ironisch, ne, mit den liberalen Kräften sozusagen, die sich wiederum ja politisch aktiv in den Markt dann einmischen, um die Unternehmensinteressen zu vertreten. Sehen wir ja auch häufig von den rechten Parteien, ne, die im Grunde ja auch die EU am liebsten wahrscheinlich auflösen wollen. Sicher nicht alle, aber das ist auch so ein häufig gemeinsames Element, was sie haben, aber sich dafür natürlich aktiv dann in die EU-Politik dann natürlich mit einbringen. Klar, ist kein Widerspruch, alles andere wäre wahrscheinlich Umsturz, aber ironisch ist das allemal, denke ich trotzdem dann.
Ja, da gibt's ganz interessante Sachen. Belgien zum Beispiel, da waren es die katholischen Parteien. Oh. Es war ganz spannend, weil da zu dem Zeitpunkt noch im 19. Jahrhundert die katholische Kirche dem Parlamentarismus eher kritisch gegenüberstand. Ja, wir haben jetzt ja auch wieder seltsame Äußerungen des aktuellen Papstes Richtung Ukraine, aber egal. Also die katholische Kirche war nicht immer von Anfang an mit dem Parlamentarismus verbunden. Aber als sich dann katholische Parteien gebildet haben und mitgearbeitet haben in den Parlamenten, dann wurden plötzlich Laien, es waren auch damals noch Priester dabei, aber das hat man dann später auch zurückgenommen, hat gesagt, das dürfen nur noch Laien, wurden dadurch mächtiger, dass sie in die Parlamente gegangen sind. Und quasi die Demokratie und die Religion begannen ineinander sich zu versöhnen, sich ineinander zu verwickeln. Aber wir sind jetzt ja, ich glaube, wir haben das jetzt schon wunderbar umkreist, also beim Thema Heldenreise und Werbung. Sarah, meine Frau, hat mich auch gebeten, ich soll das auch erwähnen, dass das auch im Personalmarketing ganz normal ist, dass man von Jobs with a Purpose, also Berufe mit einem Sinn spricht. Das heißt, da war schon immer klar, dass man sogar für Berufe, die besonders sinnhaft sind und für die man auch häufig Frauen eingesetzt hat, sogar weniger gezahlt hat, ja, weil man gesagt hat, ja, aber es ist doch toll, Erzieherin zu sein, oder es ist doch toll, Pflege, du bist jetzt, dann bist du besonders christlich, wenn du alte Menschen pflegst und so weiter. Und erst langsam dahin kommt, dass man sagt, nee, Moment mal, Sinn und Gemeinschaft dürfen kein Argument sein, um Leute schlechter zu bezahlen, sondern im Gegenteil, wir beginnen langsam zu fragen, was trägt eigentlich ein Investmentbanker zur Gesellschaft bei und was trägt vielleicht eine Lehrerin zur Gesellschaft bei. Und dann kommt man vielleicht zu Ergebnissen, wo man sagt, das müsste sich dann aber auch anders abbilden. Das heißt, die Frage, was macht Sinn und wie stehen Sinn und Geld zueinander, die ist eigentlich schon sehr, sehr alt.
Ja, uralt möchte ich auch was behaupten. Es steht ja praktisch schon am Anfang einer jeden Unternehmensgründung. Und selbst wenn du es damals auch noch nie Unternehmen genannt hast, dann warst du halt ein Schmied gewesen. Irgendwo in der Kammer hat es halt dein Lehrling, Frauen haben da ja nichts zu suchen gehabt in der Zeit, und hast dein Ding durchgezogen, ja. Und Marketing lief halt im Sinne von, ja, um die Ecke kamen halt Leute, haben gesehen, ich habe gehört, das Schwert ist gut, läuft einigermaßen. Natürlich hat sich das auch sehr weit entwickelt über die ganze Zeit. Das beruhte ja alles auf einer gewissen Empirie, um zu sehen, hey, es funktioniert eigentlich ziemlich gut, wenn ich vielleicht das Schwert irgendwie in einer Art Schaufenster oder vor den Laden hinstelle. Ich meine, Schwert ist auch ein bisschen Klischee. Man hat jetzt nicht ganz ein Schwert hergestellt. Es waren auch oft Scharniere oder sowas hier in der Zeit. Aber hat dann festgestellt, ne, dann sind wir auf Konzepte wie Word of Mouth gekommen. Zum Beispiel die berühmte Mundpropaganda oder wie alle fälschlich dauernd sagen, Mund-zu-Mund-Propaganda. Ist natürlich Quatsch. Und haben das natürlich versucht irgendwie zu systematisieren. Also mal uns wissenschaftlich auch anzuschauen mit der Zeit. Wie funktioniert das eigentlich? Was sind denn so vielleicht die Determinanten des Ganzen? Ab wann geht's los oder kann sowas auch wieder zurückfeuern eigentlich auf mich? Ja, also in meinen Augen immer wieder ein spannendes Thema.
Ich suche es gerade, ob ich es ganz schnell finde. Hier, da habe ich es. Guck mal, ich weiß nicht, ob du sie kennst, die Ulfbert-Klingen. Die kennst du vielleicht. Nee. Also es sind tatsächlich Klingen aus dem 8. bis 11. Jahrhundert, die mit einem bestimmten Schriftzug, nämlich Ulfbert, schon verziert waren. und für eine besondere Qualität quasi gestanden sind. Also du hast schon vom 8. bis zum 11. Jahrhundert hast du bereits quasi, ich hab, wir würden heute sagen Marke, eine Marke, und zwar eine Schwertmarke. Ich würde aber sogar noch weiter zurückgehen und würde sagen, wenn du zum Beispiel in die Bronzezeit guckst, also da sind wir jetzt noch vor dem Geld oder zumindest ist also quasi vor dem Geld, wie wir es heute
oder kennen. Oder Währungssystemen.
Ja, genau, genau. Da hast du dann jetzt schon die Situation, es entsteht also das Wissen, wie kann ich Bronze erzeugen, und ich brauche dazu aber Zinn und Kupfer. Mhm. Und jetzt lohnt es sich, miteinander in Tauschverhältnisse einzutreten, weil das eine Volk oder die eine Siedlung hat das eine und die andere das andere. Das kennen alle, die gerne Siedler spielen. Ja, das immer, dann beginnt man sozusagen miteinander zu tauschen, da braucht man noch gar nicht unbedingt Geld für. Ja. So, und jetzt der Punkt, in den ich hinaus will, womit ich mich gerade sehr befasse. Offensichtlich haben wir in uns selber immer zwei Möglichkeiten, wie wir leben. Das eine ist eine egalitäre Gesellschaft. Die bedeutet, wir wollen alle gleich sein. Ja, wir wollen uns nicht voneinander unterscheiden. Alle sollen etwa das Gleiche haben. Das geht dann bis hin zu Uniformen, Schuluniformen beispielsweise. Also, dass sich Menschen gar nicht unterscheiden sollen. Oder ganz krass Nordkorea, ja, wo es dann quasi dann sogar der Haarschnitt vorgegeben wird und die Menschen wirklich normiert werden. Ja, das ist also dann quasi eine egalitäre Gesellschaft. Eine egalitäre Gesellschaft erreichst du aber nur mit ganz viel Bürokratie, mit Regeln. Du musst sozusagen ganz viel Details regeln, die du in einer heroischen, liberalen, freiheitlichen Gesellschaft nicht brauchst. Da geht's nämlich drum, in der will ich herausragen, in der will ich was Besonderes sein. Dadurch stören mich Vorschriften, ja. Ich behaupte, ich kann mich da durchsetzen. Ich möchte, dass die Leute quasi auf mich gucken, und es entstehen aristokratische Systeme. Es entstehen Systeme, wo einige sich an die Spitze setzen und diese Spitze dann auch verteidigen. Ich befasse mich gerade damit, weil wir das sozusagen quer durch die Gesellschaften sehen, selbst zum Beispiel Republiken, die dann sagen, alle Menschen sind gleich, entwickeln dann ganz große Systeme des Sports, ja, wenn du an Rom denkst, Brot und Spiele, wo die Leute wieder Helden sein können und wo sie auch wieder Helden feiern können. Ja, dann geht's ums Wagenrennen oder einen Gladiatorenkampf. Das heißt sozusagen, offensichtlich scheinen wir diese beiden Bedürfnisse, das Egalitäre, das zum Bürokratischen führt, und das Heroische, das aber leider zur Gewalt und zum Aristokratischen führen kann, immer in uns. Und ich glaube, dass Werbung zunehmend beginnt, quasi aus dem reinen, für alle gibt es das gleiche Brot und ich sag dir, wo es das gibt, überzugehen zu, ich versuche jetzt die Einzelnen anzugraben und sie zu Heldinnen und Helden zu machen. Und wenn du mein Produkt kaufst, dann bist du eine, wie bei Apple, Teil der Befreiung, oder du bist eine besonders feministische Person, oder du bist eine besonders gesunde und beliebte Person. Das heißt, das ist meine These, dass quasi die Werbung beginnt, das heroische Element von uns anzugraben und abzugreifen.
Muss man natürlich zu sagen, gerade das, was man ja häufig den Fehler macht, intuitiv, dass man das Marketing zum Beispiel mit Werbung gleichsetzt. Spannend ist, ich weiß, ich benutze den Begriff manchmal sehr leichtfertig, aber in dem Fall finde ich es sehr zutreffend, dass es ja auch das sogenannte Employer Branding gibt. Das gehört ja genauso zum Marketing hinzu. Da geht es ja nicht allein um das Produkt per se, um die Qualität davon irgendwie besonders prominent zu machen oder über die Preispolitik zu sprechen. Das ist ein bisschen zweitrangiger dann erst. Beim Employer Branding haben wir dann eigentlich im Grunde das, was du angesprochen hast, nämlich dieses Vermitteln von Zugehörigkeit, buchstäblich wirklich dann zu dieser Marke, wie immer zum Beispiel Apple. Ja, es gibt ja auch diese Geniuses in diesen Apple Stores. Wir verwenden ganz andere Begriffe. Ich fand das so wahnwitzig. Ja, vielleicht Gwyneth Paltrow sagt dir vielleicht was.
Sag nochmal kurz Employer Branding, vielleicht nochmal kurz übersetzen für Nicht-BWLer.
Sorry, das ist immer so ein Professorenreflex, wenn man ständig sich mit der Materie beschäftigt. Branding an sich ist ja überhaupt erstmal so, dass das Zuordnen von Attributen, sage ich mal, zu einer bestimmten Marke, zu einem bestimmten Namen und so weiter. Und Employer Branding bedeutet dann so viel wie das Brandmarken, da kommt auch das Wort ja her, ne, so aus der Viehzucht, Branding eben, das wirklich auf ich sag mal, den Namen des Unternehmens für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Beispiel attraktiv zu gestalten, also Attribute zuzuordnen, dann wie zum Beispiel Homeoffice auf der einen Seite, Wertvermittlung auf der anderen Seite, technische Ausstattung, Überlegenheit den anderen gegenüber. Also unter der Überschrift attraktiv machen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das ist so eigentlich im Grunde die große Überschrift.
Ja, wir sehen es ja gerade, Waffenhersteller war beispielsweise bis vor kurzem, das galt eher so als bäh. Und jetzt sind das die coolsten Leute und werden gefragt, sag mal, wie schaut's aus mit der Munition für die Ukraine? Das ist sozusagen, dann ist, man arbeitet ja nicht nur irgendwo, sondern man muss sich ja auch immer im sozialen Umfeld damit bewegen. Und Employer Branding wäre also quasi, dass man eine Marke so stark macht, dass die Leute dort gerne arbeiten, gerne davon erzählen und dann wäre der Preis gar nicht mehr das sondern dann, ich bin bei Apple, also bin ich Teil einer heiligen Mission.
Genau. Wir erleben das jetzt immer öfter auch in der Änderung von Berufs- oder Positionsbezeichnungen zumindest. Das Beispiel, wo ich gerade so drauf hinaus wollte, die liebe Gwyneth Paltrow, die ja auch recht erfolgreiche Geschäftsfrau ist. Sie hat ja ihr eigenes Unternehmen, vielleicht kennst du es, das nennt sich Goop. Also sie hat sich mal sagen lassen, dass Unternehmen, die so Doppelbuchstaben drin haben, also Doppelvokale, besonders erfolgreich sind, so wie Google halt, fällt einem da direkt ein. Also Goop ist auch so ein bisschen der esoterisch pflegenden Richtung unterwegs, also ganz viel so Beauty-Produkte, aber viel mit Energiekristallen, Schwingungen, wie auch immer. Die haben natürlich auch eine eigene Futtermarke, nenne ich das mal, also wirklich so ein bisschen esoterisch gesunde Nahrung. Und das Irre ist, wenn die zum Beispiel nach Personen suchen, die das zubereiten, ja, würdest du es ja typischerweise Koch oder Köchin nennen, die Position. Nein, dafür ist der Laden zu fein. Die Position nennt sich Food Editor. Also im Grunde das, was ich mache, so mit den Videos, aber halt nur mit Food. Also da, auf die Idee muss man auch erstmal kommen. Aber es ist Branding wieder,
ja,
ne?
Ja, genau. Ja, Essen als Medium. Ich meine, wir hatten es ja schon davon, ja, wenn du Leute dazu bringst, dass sie das Wasser oder den Selleriesaft trinken, den du auch selber trinkst, erzeugst du eine Bindung. Und ich meine, das passt wunderbar zur Heldenreise-Sache.
Erzähl uns doch mal, ja, was verstehen wir darunter? Du meinst wahrscheinlich die berühmte Heldenreise nach Campbell.
Genau, also es ist so, ich habe auch auf dem Blog, habe ich jetzt mal einige Werbefilme gesetzt, wo ich jeweils eine relativistische, also keine Heldenreise, das ist zum Beispiel Frauengold. Ja, da geht es nur darum, die Frau wird glücklich, wenn sie Frauengold trinkt. Das ist inzwischen verboten, ein alkoholisches Getränk. Da wird keine Heldenreise angeboten, sondern es geht nur darum, kauf das Produkt und du bist glücklich. Dualistische Heldenreise wäre zum Beispiel Apple. Also ich zerschmettere einen Big Brother, ich bin Teil einer Rebellion, ja, aber da dann natürlich auch wieder das Spannende, dass ich gleichzeitig ja dann ins Apple-Universum reingeholt werde und dann wiederum quasi Teil einer, wir haben da alle die gleichen Geräte und haben alle den gleichen Apfel drauf und so weiter, das heißt, also ich werde erst einmal in einen Freiheitskampf gestürzt, dann muss ich aber wirklich gucken, ob dahinter auch wirklich die Freiheit steckt oder eben doch nur das nächste Silo. Und dann eben die monistische Heldenreise, die ist dann tatsächlich im Sinne von Weiterentwicklung und ich verändere mich. Und das ist die Heldenreise, die wir klassisch kennen von Joseph Campbell, der wiederum Star Wars sehr inspiriert hat. Es steckt aber eine wissenschaftliche These dahinter. Er hat nämlich gesagt, also die sogenannte Monomythos-These, dass es eigentlich überall auf der Welt in allen Mythen eine bestimmte Struktur gibt, wie wir einander Geschichten erzählen, Helden und inzwischen auch Heldinnengeschichten. Das nämlich davon handelt, dass ich gehe raus aus der Welt, da gibt es dann verschiedene Stufen, Mentoren und so, die mir erstmal da unterweisen. Ja, Yoda wäre das in Star Wars beispielsweise. Bestehe dann Kämpfe, gehe durch Todeserfahrungen oder Nahtodeserfahrungen und komme am Schluss verwandelt zurück. Das heißt, der monistische Monomythos, der hat sozusagen, da geht es jetzt nicht darum, was zu verkaufen oder so etwas, sondern sich selber weiterzuentwickeln. Das war dann natürlich hoch umstritten, ob das so stimmt und die Debatte darüber tobt auch noch, aber es beginnt sich ein Konsens herauszubilden. Und zwar gerade auch interessanterweise einmal aus dem interkulturellen Vergleich. Wir haben zum Beispiel im Buddhismus haben wir tatsächlich sehr ähnliche Geschichten, schon sehr früh, aber auch in anderen Kulturen. Und du hast die Situation auch, dass sich durch neue Medien Dinge verändern. Also wenn du an Game of Thrones zum Beispiel denkst, ja, wo die Heldenreisen abgebrochen werden. Es sterben ständig Leute, wo man denkt, hey, der hätte jetzt aber eigentlich, der ist ja gerade das losgezogen. Das hat doch gerade, das gibt doch
komplett ungewöhnlich.
Genau, komplett ungewöhnlich. Und da war am Anfang haben Leute gesagt, das widerlegt die Heldenreise. Und jetzt ist man aber dabei, dass man sagt, nee, ganz im Gegenteil. Es spielt mit diesen Elementen, weil du jetzt die Zeit hast, in Computerspielen und auch in Serien, dass du mehrere Heldenreisen anbieten kannst. Und dann machst du es total spannend, indem für die Zuschauerinnen und Zuschauer gar nicht klar ist, welche erfolgreich sein wird. Ja, ich sag jetzt keinen Namen, aber eine ganz tolle Heldin, die dann auch mal einen untoten König erlegen kann. Das wäre zum Beispiel eine, die ist dann länger dabei. Aber du weißt es eben nicht. Das heißt, wir merken jetzt sozusagen, der Monomythos, der ist durchaus gestaltbar, einmal durch die Lebensumstände. Ja, lebe ich in einer Wildbeutergesellschaft, lebe ich in einer Stadtgesellschaft. Und durch die Medien. Aber wenn du diese beiden Punkte quasi einbeziehst, dann kommst du mit dem Monomythos, mit der Heldenreise enorm weit. Wir Menschen sind nicht so unendlich vielfältig, sondern wir reagieren, man sagt das dann heute, sympathisch. Also instinktiv fühlen wir uns dann bei einer bestimmten Art des Erzählens wohl.
Ist es dann nicht grundsätzlich so, dass wir eigentlich nur eine Geschichte haben als Menschheit, aber die ständig irgendwie anders nur erzählen? Also ganz grob gesagt, wir jetzt mal so als wieder so professoral mathematisch gesprochen, die Variablen sind eigentlich immer dieselben. Nur werden wir die jedes Mal für eine jeweils neue Geschichte durch eine andere Konstante ersetzen. Kann man das so leicht sagen?
Klares Jein.
Sehr klar, sehr gut.
Genau, weil was ich dir vorher erzählt habe, die egalitär-bürokratischen, ja, und die heroisch-aristokratischen Gesellschaft, das ist jetzt zum Beispiel ganz neu in die Diskussion. Gräber, Wenzlow seit ein paar Jahren und mehr andere auch, dass wir nämlich in der Vergangenheit Geschichte zu linear erzählt haben. Mhm. Ja, also wir haben quasi gedacht, zum Beispiel Leute werden sesshaft und dann brauchen sie halt Schutz, dann brauchen sie einen König und der tut ihnen dann das Wasser rationieren. Ja, so ganz einfache, lineare Aufstiegsgeschichten. Jetzt inzwischen ist archäologisch klar, das stimmt nicht. Es entstehen immer wieder unterschiedlichste Formen. Es entstehen Städte, die sind über Jahrhunderte völlig egalitär. Da ist kein Palast, da gibt's keinen König. Es gibt große Kulturen, wo es mehrfach Umwälzung gibt. In Südamerika beispielsweise oder Mittelamerika, Mesoamerika haben wir ganze Kulturen, die entstehen und die Leute geben es wieder auf, ziehen weg von den Städten, lassen die einfach verfallen, werden nicht mehr angegriffen.
Grundlos.
Und ja, nein, eben nicht grundlos, sondern es ist so, dass wir Menschen immer diskutieren. Wir sind immer, was wir auch machen, ja, dass in einer freien Gesellschaft, dass wir diskutieren, was finden wir gut. Du hast vorher gesagt, was EU ist zwar gut, aber da gibt's auch viel zu kritisieren. Das haben Menschen offensichtlich mindestens seit Jahrzehntausenden gemacht. Mhm. Und eine Struktur, mit der sie viele Jahrhunderte zufrieden sein konnten, konnte dann unter Druck geraten. Vielleicht hat sich was verändert oder es kam einfach eine jüngere Generation, ein gewisser Schwung rein und hat gesagt, so geht das nicht mehr. Und dann gab es entweder eine Revolution, also wir haben dann Beispiele, wo zum Beispiel Könige gestürzt werden und dann wird egalitär gebaut oder auch umgekehrt. Egalitäre Gemeinschaften werden aufgegeben, die Leute suchen ein heldenhaftes Leben. Das heißt, es sind immer so Suchbewegungen. Verstehst du? Es ist nicht eine lineare Geschichte, sondern es sind Suchbewegungen. Und so funktioniert der Monomythos auch. Übrigens, die Conquistadoren, ja, Cortés und so weiter, als er da nach Mesoamerika einmarschiert ist, er hat geschrieben von Städten, von Königreichen und von Republiken. Ja, er hatte klar. Republiken, er hat an seiner Seite mit Leuten gekämpft, die haben ihre Vertretungen und Vertreter gewählt in Ratsversammlungen, so dass wir auch damals in quasi in den Amerikas, Nord-, Mittel- und Südamerikas, verschiedene Staatsformen hatten. Wir hatten nicht nur eine, nicht nur irgendwie Pyramiden, wo Leute geopfert worden sind mit einem Herrscher obendrauf, sondern ganz unterschiedliche Gesellschaftsformen, manchmal in direkter Nachbarschaft zueinander. Und der Monomythos ist eben die eine Form, wie wir Geschichten erfahren, die ist tatsächlich sehr ähnlich, aber auch die variieren wir unglaublich. Ist zum Beispiel nicht mehr unbedingt derjenige, der Held, der viele andere killt, sondern es kann jetzt auch ein Held sein, der oder die vielleicht einen Frieden stiftet oder sich selber überwindet. Mhm. Verstehst du? Und deswegen mache ich diese Unterscheidung zwischen Relativismus, Dualismus, das heißt, ich habe einen Feind, der muss vernichtet werden. Dune 2, großartig. Ja, großartig, gerade der zweite Teil. Aber auch schon die Reflexion dabei, was macht das mit mir, wenn ich jetzt quasi der Held ist, dort der Paul Atreides, und der wird dann zum Mahdi. Und der merkt aber auch, das ist ja nicht nur gut. Wann wird das Vernichten aufhören? Er sträubt sich dagegen, gegen diese Rolle. Großartig. Und dann eben die monistischen Erzählungen, das sind die komplexesten, wo es dann wirklich um eine Weiterentwicklung geht. Und also deswegen jein. Es gibt diese Grundstruktur, aber sie ist viel variabler, als wir gedacht haben.
Ja gut, fairerweise muss man wahrscheinlich auch sagen, es wäre beachtlich langweilig, wenn wir jetzt jemanden irgendwie nur von früh bis spät sein Leben nachverfolgen und es passiert irgendwie nichts. Frühstück und dann vielleicht mal Mittagsschlaf, bisschen Arbeit zwischendurch und so weiter. Da fällt mir auch spontan vielleicht Hacksaw Ridge ein. So ist eigentlich ein Kriegsfilm, aber da geht's ja um jemanden, der eigentlich der Armee beitritt, um möglichst viele Menschen zu retten, was er ja auch quasi tut als Sanitäter, wo er bewusst die Waffe ablehnt, basiert ja auf einer wahren Geschichte, hat ja auch dafür Auszeichnungen, Medaillen und so weiter bekommen, hat nicht einen Menschen erschossen, sondern im Gegenteil hat sehr vielen das Leben gerettet und unter sehr gefährlichen Bedingungen, sogar dem Feind, ja, die Japaner jener Zeit, natürlich auch mit das Leben gerettet, dem war es dann auch grundsätzlich egal, quasi, welche Flagge die Personen getragen haben, solange sie halt Hilfe gebraucht haben. Und das hat ja auch viele Menschen natürlich mit bewegt, und das wäre ja eigentlich fast schon eine Anti-Geschichte, wenn wir sonst immer die Umstände nehmen, wo die Leute sich ballernd durch die Filme ziehen. Ja, Matrix ist ja auch so, da haben wir ja auch diese Elemente wie zuerst Ablehnen von dem Ruf zum Heldentum. Ja,
genau.
Das ist ja auch einer dieser Elemente davon, aber dann muss er doch, oder jetzt bekommt er auf einmal diese Waffe, ja, was das dann eigentlich die Matrix ist, und so weiter. Ja, die verändert ihn. Er stirbt ja sogar einmal buchstäblich. Eigentlich ein Element, was in Campbells System eher so ein bisschen im übertragenen Sinne gemeint war. Er stirbt buchstäblich und steht dann sozusagen wieder auf. Mächtiger, verwandelter und so weiter, geht zurück. Ja, also so wie du es erzählst und vor dem Hintergrund, ich glaube, kann ich das schon ein Stück besser verstehen.
Ja, oder auch wenn du an Harry Potter denkst zum Beispiel.
Ah, also ja.
Wir haben ganz stark, man spricht heute auch von Academy, Fantasy Academy, Dark Academy. Das heißt, wir haben heute ganz viele Geschichten, wo es darum geht, dass sich eine Person entwickelt. Ja, da geht's dann auch, da wird auch mal gekämpft und so weiter. Aber es geht eigentlich sozusagen um ein Coming of Age, also Erwachsenwerden. Mhm. Und weil halt heute die jüngeren Zielgruppen zum einen natürlich auch viel zahlungskräftiger sind, viel interessanter sind und wiederum auch die Älteren das dann sehr genießen, hat sich das sehr, sehr entwickelt. Und du kannst heute halt auch viel, viel länger erzählen. Es geht sogar in Richtung Worldbuilding. Ja, damit hat Tolkien angefangen, sein Mittelerde quasi zu sagen, ich erzähle jetzt nicht nur die Geschichte einer Heldin oder eines Helden, bei ihm sind es ja fast nur männliche Helden noch gewesen, sondern dass er dann schon gesagt hat, Moment mal, ich erstelle eine Welt und in diese Welt setze ich dann die unterschiedlichsten hinein. Und da haben wir schon, was wir jetzt bei Game of Thrones dann haben, dass dann eben auch mal ein Boromir fällt, ja, dass dann quasi ein Held quasi, bevor er das vollenden kann, seine Reise, auch tatsächlich fällt. Das erzeugt natürlich eine Spannung, aber das würde nicht funktionieren, wenn du nur die Geschichte diesen eines erzählst, dann wäre die Geschichte vorbei, sondern es funktioniert, wenn du in die Breite gehst und quasi ganze Welten erzählst. Und wie du es gesagt hast, wenn es dann um die Entwicklung geht, dann wird es wirklich monistisch. Also ich habe im Blogpost, ich habe es gerade nochmal hier, als einen monistischen Werbeclip zum Beispiel den Sainsbury Christmas Ad von 1900, also er spielt 1914, er war natürlich 2014, also 100 Jahre später, wurde er gezeigt. Kennst du den? Hast du ihn angeschaut?
Den Clip nicht, ich kenne nur die Geschichte dahinter, die ist super spannend. Aber erzähl doch mal vielleicht für die zufälligerweise mal noch nicht deinen Blog
angeschaut haben. Also das ist quasi Sainsbury, ist ein Kaufhaus, eine Kaufhauskette, und die machen es so, dass sie also nicht mehr einzelne Produkte speziell bewerben, sondern jedes Jahr, vor allem zu Weihnachten, versuchen, einen Clip zu platzieren, eine Werbung zu platzieren, die die Menschen emotional berührt. Ja, und dieser gilt als eine der erfolgreichsten. Und zwar haben sie dort ein echtes Geschehen aufgegriffen, nämlich dass 1914 im Ersten Weltkrieg deutsche und alliierte Soldaten, in dem Fall hier sind es Briten, begonnen haben, Weihnachten zusammen zu feiern. Es ging los, dass die Schützengräben waren sehr dicht beieinander, dass welche gesungen haben, dass man kannte teilweise die Melodien voneinander, dann hat man sich Sachen zugerufen und es ging dann bis daher, dass Leute dann tatsächlich begonnen haben, die Schützengräben zu verlassen, sich zu gratulieren, Fußball zu spielen, das wird dort auch dargestellt und es gilt so als das Weihnachtswunder und die Generalitäten hatten vor allem die Deutsche riesige Panik, weil sie Angst gehabt haben, jetzt hören die Leute auf zu kämpfen, die haben keinen Bock, die jungen Männer wollen sich gar nicht mehr töten lassen, ja, für ihren Nationalismus, sondern die wollen
furchtbar.
Genau. Und mussten dann sozusagen erst wieder überlegen, wie sie so etwas für die Zukunft unterbinden. Man nannte das dann Fraternisierung, also das Zusammengehen mit dem Feind. Aber das ist eine sehr bewegende Werbung, mit der quasi, wo Produkte nur am Rand reinkommen, aber du bekommst das Gefühl, dass dieses Kaufhaus, diese Kaufhauskette eben tatsächlich Werte, Zugehörigkeit, Frieden, wenn dann die beiden ihre Boxen austauschen, ihr Essen austauschen, der britische und der deutsche Soldat, das berührt dich und dann bekommt eine Tafel Schokolade, ist dann eben plötzlich, ist dann nicht mehr nur eine Ware, sondern ist wirklich eine Gabe. Sehr berührend, Leute, schaut's euch gerne an auf dem Blogpost. Moment, wie habe ich ihn betitelt? Relativistische, dualistische und monistische Heldenreisen in der Werbung auf Natur des Glaubens.
Und gerne natürlich auch, wenn ihr das gemacht habt, mal ruhig entweder zu der berühmten Christmas Truce, wie das so schön hieß, oder auch mal ein YouTube-Video für die etwas Lesefauleren, zu denen ich auch gehöre, um ehrlich zu sein. Gibt's echt schöne Dokus dazu mit so Zeitzeugenberichten, die heute offensichtlich nicht mehr leben, aber von den Leuten, die das dann noch erzählen konnten, zumindest für ein paar weitere spannende Details. Das ist einer dieser kleinen Momente in der Menschheitsgeschichte, wo man dann doch wieder ein bisschen den Glauben an die Menschheit nochmal zurückgewinnt. Ja.
Ja, und du weißt ja, ich sehe das ja auch so. Weißt du, die Menschen in Russland wollen nicht sterben und die Menschen im Gaza-Streifen wollen nicht sterben. Aber indem wir fossile Regime finanzieren, ja, indem da einigen so viel Geldmittel an die Hand geben, dass sie die anderen in die Schlacht schicken können, verursachen wir den Tod nicht nur der eigenen Leute, ja, nicht nur, dass ukrainische, israelische Soldaten, jetzt auch deutsche Soldaten im Jemen, im Roten Meer aktiv sind, sondern wir geben den anderen die Machtmittel an die Hand, dass sie ihre Leute in den Tod schicken können. Und deswegen glaube ich wirklich, dass eine kluge Art des Wirtschaftens und eine kluge Art auch der Energiegewinnung und der Kreislaufwirtschaft dazu beitragen kann, dass wir eine friedlichere Gesellschaft werden. Ich sage aber trotzdem, dass das Bedürfnis in uns Helden zu sein unglaublich stark ist. Als ich das Sonderkontingent geleitet habe, wir 1100 Frauen und Kinder aus dem Irak evakuiert haben, musste ich nur 14 Leute fragen, um 12 Freiwillige zu finden, die bereit waren, ihr Leben zu riskieren, um andere zu retten. Menschen wollen Heldinnen und Helden sein, nicht immer und auch nicht jeder gleich. Aber eine rein nivellierte Gesellschaft, in der wir uns nicht unterscheiden können, Nordkorea, das wollen die meisten von uns nicht, sondern wir wollen eine Mischung aus Gleichberechtigung, gleiche Menschen sein, aber auch die Möglichkeit haben, was Besonderes, was Heldenhaftes zu sein.
Eben. Das ist ja wirklich das Interessante mal wieder an der Sache, ja, weil ich kenne das nicht, also habe davon natürlich gehört, habe das mitgekriegt, hast ja auch mal erzählt, aus gutem Grund, erzähl es auf jeden Fall auch öfter noch. Sowas ist immer wieder erzählenswürdig. Ich kenne keinen einzigen dieser Menschen, weder die diese Leute gerettet haben da unten, noch die gerettet wurden. Aber ich bin diesen Personen natürlich trotzdem irgendwo dankbar, weil ich mir natürlich dann selbst immer noch die Frage stellen muss, hätte ich das gemacht? Und klar, ne, würde ich sagen, ja, sicherlich schon. Aber ich würde immer an mir selbst zweifeln, weil ich offensichtlich nie in der Situation war, wo ich mich quasi entscheiden musste. Das heißt, ich kenne diese Leute nicht und sie haben trotzdem ihren Namen irgendwie hinterlassen. Ja, ohne dass ich das irgendwie kenne. Und ich bewundere diese Menschen natürlich dafür, für das, was man Heldentaten nennen kann. Ja, du hast ja da selbst mitgemacht, zumindest deinen Namen kenne ich, würde ich mal behaupten, dafür dann auch danke im Namen der Menschlichkeit, zumindest, sagen wir das mal so. Aber es ist absolut, wie du sagst, wir müssen als Gesellschaft, übrigens auch als Unternehmen, natürlich irgendwo diese Verantwortung mit übernehmen. Weißt du, wir diskutieren häufig, nicht nur beide, ja, gesellschaftlich auch, was muss man eigentlich so in der Schule lernen und so weiter. Und ich bin auch immer kritisch der Einstellung gegenüber, dass wir jetzt in, sagen wir mal, Grundschule und Oberschulen jetzt zwangsläufig Politik an sich, also tagesaktuelle Politik, besprechen müssen. Aber wenn wir es vielleicht schaffen, so einen wirklich mündigen Bürger zu formen, Bürgerinnen und Bürger, ohne irgendwelche Indoktrinierung zu leisten, glaube ich, wäre sehr viel getan, weil viele Menschen einfach nicht wissen, was wirklich los ist. Und ich glaube, es ist vielleicht auch gut für viele Menschen, das auch nicht zu tun, weil es ja irgendwo eine psychische Belastung ist. Du erzählst davon ja selbst aus gutem Grund, dass viele dieser Dinge, die passieren, mit denen du dich aktiv auseinandersetzt, natürlich auch ihren Eindruck bei dir ganz klar hinterlassen. Aber wir dürfen uns da auch nicht hinter, glaube ich, im Deckmantel der Ignoranz dann irgendwie stellen und sagen, ja, das will ich alles gar nicht wissen, passiert nichts und so. Ich habe natürlich auch keine pauschale Antwort drauf, aber ich bin trotzdem überzeugt davon, wir müssen es irgendwie schaffen, das an irgendeiner Stelle den Menschen mal mitzugeben, wie funktioniert eigentlich unsere Demokratie zum Beispiel. Das ist ein relativ entspanntes Thema vor dem Hintergrund, dass niemand dadurch psychisch unbedingt belastet ist, ja. Oder was ist der Sinn und Unsinn von Steuern meinetwegen? Oder wie, wann darf der Staat wo eingreifen? Ja? Oder was sind überhaupt so wirklich deine Menschenrechte? Das gibt's ja in gewisser Weise schon. Ich glaube, damit würden wir schon der Menschheit oder unserer Gesellschaft zumindest einen großen Gefallen tun.
Ich meine, letztlich machen wir das ja irgendwie mit Blume und Inche und viele andere. Ja, ich habe vorhin Parabelritter genannt, zum Beispiel, den ich sehr gut finde, auch gerade sein Video zu Hoss und Hopp fand ich wirklich klasse. Du hast das aber richtig angesprochen schon, weil das wird mir jetzt gerade so ein bisschen bewusst. Die These, dass man nur Heldin oder Held wird für die Wahrnehmung durch andere, können wir widerlegen. Weil es war so, dass dieses Sonderkontingent tatsächlich unter Geheimhaltung stattfand. Es war ja so, dass der sogenannte Islamische Staat aktiv war. Wir waren direkt an der Front. Und es war uns eigentlich klar, dass wir quasi umso gefährdeter sind, umso mehr bekannt wird, wo wir sind, wer wir sind und so weiter. Und wir haben lange Zeit völlige Geheimhaltung gewahrt. Das brach dann auf. Es wurden auch Medien sauer, die also gesagt haben, wir haben ein Recht zu berichten und so. Also ihr könnt nicht quasi im staatlichen Auftrag etwas machen, ihr seid öffentlicher Dienst. Und damals haben wir dann im Team dann gefragt, wer denn bereit, vor die Medien zu gehen. Also wir müssen beginnen quasi zu kommunizieren. Wir sind eine Demokratie, der Staat hat nicht das Recht, quasi Riesenaktionen ohne öffentliche Transparenz durchzuführen. Aber wir haben das allen freigestellt und das waren dann tatsächlich der Professor Kieselhahn und ich. Ich musste, klar, ja dann auch. Und dann gibt es jetzt noch ein, zwei, die auch mal damit in die Öffentlichkeit gegangen sind. Aber die allermeisten haben eigentlich gesagt, nee, Michael, ich möchte das nicht. Ich mache das, weil ich das wichtig finde. Ich möchte den Menschen helfen. Aber ich möchte nicht selber damit in die Öffentlichkeit rücken. Ich finde es sehr, sehr faszinierend, weil das eigentlich so dem widerspricht. Und was man denkt, dass Leute nur Helden werden, damit sie von anderen bewundert werden. Das kann ich da wirklich ausschließen.
Und das sind auch in Deutschland die Retterinnen und Retter.
Ja, ja, also alle 12, 8 Frauen, 4 Männer so der allergrößte Teil sind auch aus Baden-Württemberg. Die eine oder andere werde ich dir mal bei Gelegenheit einfach. Du wirst es
sehen. Gerne.
Wunderbare Menschen, ganz normal. Und das war eben, das waren ganz normale Menschen. Ich brauchte ja Leute, die Sprachen kennen. Ja, das waren zum Beispiel Studentinnen mit einem deutsch-kurdischen Hintergrund, die einfach die Sprachen gekonnt haben. Ich brauchte Leute, die Verwaltung, die wissen, wie man einen Visa-Antrag bearbeitet. Ich brauchte Leute, die eine Organisationsstruktur aufbauen können, wenn es darum geht, Flugzeuge zu organisieren, Abflüge mit hochtraumatisierten Personen und so weiter. Also das war ganz viel Orga, wo es gar nicht mal darum ging, jetzt irgendwie mit einer Knarre rumzulaufen. Ja, dafür hatten wir Wachleute, sondern eher das zu tun. Und was du aber auch erwähnt hast, ist die emotionale Belastung. Also wir hatten nach jedem Einsatz eine psychologische Begutachtung durch eine Polizeipsychologin und Polizeipsychologen. Und als ich mein erstes Interview dann dazu gegeben habe, ich habe mich lange gewehrt, aber der Konstantin Flemig, auch ein Filderstädter, der war selber viele Male in Kurdistan, im Irak unten und hat gesagt, Michael, ich würde das gerne machen. Das ist das einzige Interview von mir, das du findest, in dem ich keine Brille trage, weil ich davor geweint habe. Ich hab echt geweint, ja, weil ich musste sozusagen darüber dann sprechen, vor Kameras und so. Und ich habe das dann gemacht und der Konstantin hat das auch super gemacht und wir haben auch immer mal wieder eine Pause gemacht. Aber das ist gar nicht so leicht. Also da sozusagen dann, weil die ganzen Erinnerungen kommen hoch und das ist ja, du siehst ja viel Schreckliches, ja, was Menschen anderen Menschen antun, was Männern Frauen und Kindern antun, aber auch anderen Männern. Wir haben kaum Jungs ab 14, die überlebt haben. Und das ist zum Beispiel, also ich kann sagen, Menschen sind zu den übelsten Taten fähig. Und also das unvorstellbar, Dinge, die ich hier nicht mal ansprechen möchte. Aber ich kann auch sagen, in Menschen stecken Heldinnen und Helden. Und wenn du auf die Menschen zugehst und sagst, ich brauche dich, und es geht darum, Menschen zu retten, und es wird sehr gefährlich. Ich bin bis heute bewegt. Die beiden, die nicht konnten, hatten sehr gute Gründe. Manche mussten erst mit ihren Familien oder Partnerinnen, Partnern sprechen. Aber fast alle haben nach ein, zwei Tagen angerufen und gesagt, Michael, ich bin dabei.
Ja, das ist der rührende Part. Also ich will auch, hoffe, der Eindruck ist nicht entstanden, dass die Aussage quasi ist, nur gegen Anerkennung automatisch das natürlich zu machen. Es ist selbstverständlich, wie du sagst, ja im Grunde vergleichbar, so ein bisschen zumindest mit dem, was wir ja auch hier machen, ohne Erwartung einer monetären Entlohnung im Gegenzug dazu. Wir machen das, weil wir ja einen Sinn darin sehen, weil wir einen Sinn vermittelt auch bekommen. Auch wir Betriebswirte haben das längst kapiert, weil das ja auch eine recht günstige Möglichkeit ist, Leute zum Arbeiten zu bringen. Es geht nicht immer ums Geld. Das ist ja auch so eine Art, ja, materielle Entlohnung eigentlich. Ich meine, was machen 10.000 Euro extra im Monat für jemanden aus, der schon eine 500.000 verdient? Gar nichts. Forschung zeigt auch, es ist kaum etwas so überforscht wie Anreizsysteme eigentlich in der Betriebswirtschaftslehre. Wir haben auch Effekte beobachtet, nachdem eine extrinsische Entlohnung wirklich auch die intrinsische Motivation zerstören kann in Menschen, weil wir dadurch...
Nehme ich mal ein Beispiel jetzt, weil ich glaube, das ist wieder sehr, sehr technisch. Aber tatsächlich eine Studie, die mich sehr bewegt hat, die du vielleicht gemeint hast, oder sonst hast du auch noch ein Beispiel dafür, Verspätungen in den Kindergärten. Das war zum Beispiel ein klassischer Fall, wo man gesagt hat, huch, es gibt Verspätungen, manchmal Väter, Mütter holen die Kinder zu spät ab. Ja. Und dann haben einige Kindergärten Strafgebühren eingeführt, ja, und gesagt, was weiß ich, für eine halbe Stunde gibt's 5 Euro extra. Und das Verrückte aber war, dass dort, wo die Strafgebühren eingeführt wurden, die Verspätungen zugenommen haben. Weil die Leute nämlich gesagt haben, okay, halbe Stunde, 5 Euro, ist es mir wert. Es wurde quasi ausgeglichen. Es war dann nicht mehr die soziale Verpflichtung, ich hole mein Kind pünktlich ab, sondern die Geldstrafen haben dazu geführt, dass die Leute die Kinder länger in der... Sie haben quasi eine Kalkulation gemacht und haben gesagt, gut, wenn das 5 Euro kostet, zahle ich die halt. Und das ist ein wunderbares Beispiel, wo quasi eine intrinsische Motivation, ja, ich fühle mich gegenüber dem Kindergarten verpflichtet, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ausgetauscht wird gegen eine extrinsische, es geht um Geld, ja klar, dann verhalte ich mich ein bisschen kalkulierter.
Natürlich, dann wird das eine rein transaktionale Beziehung am Ende, ja. Ich gebe dir was, du gibst mir was.
Genau.
Das, dieses Kindergartenbeispiel ist auch eins der etwas bekannteren, weil wir dann natürlich sagen, wir haben ja vorher eher so eine Art abstrakte Schuld, womit wir so ziemlich den Bogen ja fast schon schließen. Wir haben am Anfang nämlich diese abstrakte Schuld. Ich habe quasi mit meiner Ehre bezahlt, zu sagen, hey, bis zu dieser Uhrzeit hole ich mein Kind ab. Also nehme es quasi euch aus den Händen und damit die Last. So. Und klappt halt nicht immer, Gründe gibt's genug. Und jetzt auf einmal sagt der Kindergarten, wisst ihr was, reicht mir, wir sagen jetzt hier 5 Euro Strafe oder was auch immer, damit das passiert. Und plötzlich haben wir genau das, wie du sagst, im Grunde diese intrinsische, in dem Sinne Schuld, eigentlich ersetzt durch diese 5 Euro. Sagt man, okay, meine Ehre ist safe oder mein Wort ist sozusagen safe. Offensichtlich ist der Laden damit einverstanden, wenn ich 5 Euro zahle, machen wir das so. Hey, dann nutze ich das doch wunderbar aus.
Genau. Ja, und das ist zum Beispiel auch, also das Gefühl, dass ich mich bei dir bedanken will für die Bitcoin-Medaille und dir deswegen heute was mitgebracht habe, das hätte ich auch ohne Kamera. Also das ist sozusagen ein soziales Gefühl. Dadurch, dass du es mir aber vor der Kamera überreicht hast, wollte ich es dir auch vor der Kamera zurückgeben. Spannend, ja? Also die sozialen Gefühle sind nicht einfach nur von außen gesteuert, dass man sagen kann, Leute werden nur lieb handeln, wenn sie dafür was kriegen, sondern es gibt auch eine intrinsische Motivation, die man sogar durch übertriebenen Applaus oder durch übertriebene Geldzuwendung sogar kaputt machen kann. Ja, wenn du manche Dinge tut man gerne, aber nicht unbedingt gleich für Geld. Und da kann dann auch manchmal zu viel auch das Falsche sein. Umgekehrt zum Beispiel ein großes Thema in der Politikwissenschaft, wenn du quasi früher waren alle Ämter reine Ehrenämter, ja, in den Republiken, und das führte dann dazu, dazu, dass nur reiche Leute sie ausüben konnten. Dadurch war quasi gewährleistet, dass quasi die Volksvertretungen immer nur aus Reichen bestanden. Oder zum Beispiel Parteien, wenn es keine Wahlkampfkostenerstattung zum Beispiel gab, dann bedeutete das, die Leute, die reich waren, konnten sich Parteien quasi kaufen, konnten da Geld reinpumpen und die anderen hatten keine Chance. Also das sind ganz spannende Effekte. Ich glaube, oder ich würde jetzt mal fragen, ob du mir zustimmst, wenn ich sage, wir kommen hier langsam auf einen Konsens. Das ist nämlich, ich nehme wahr, dass wir sagen können, es gibt gute und schlechte Produkte, Produkte, die man wirklich braucht und Produkte, die man nicht unbedingt braucht oder die einen auf Abwege führen. Und es gibt gute und schlechte Werbung. Es gibt quasi die Möglichkeit, dass ich Menschen manipuliere, dass ich Menschen dazu bringe, Dinge zu kaufen, die sie eigentlich nicht kaufen wollen, weil ich ihnen Versprechungen mache, die nicht eingelöst werden. Es gibt aber auch gute Werbung, die rücksichtsvoll ist, die klug ist, die vielleicht sogar unterhaltsam ist, lustig ist und die uns an dem anspricht, was uns Menschen eben auch ausmacht, nämlich der Sehnsucht nach Sinn und nach Gemeinschaft.
Richtig, es geht sogar noch ein bisschen darüber hinaus, würde ich sogar behaupten. Denn bisher haben wir ja eigentlich immer nur so den Ansatz verfolgt, es gibt dieses eine Produkt, das preise ich quasi an. Und dann ist das an sich vielleicht gut oder schlecht oder geeignet für die Person oder eben auch nicht. Ja. Und das Tolle ist, womit wir das ja dann auch mit der Heldenreise fast erweitern können, ist eigentlich das, was wir über die ganzen Kanäle eigentlich gestalten, weil ja zum Kauf ironischerweise mehr dazu gehört als der an sich Kauf. Ja, ich habe das mal so grob skizziert hier zum Beispiel.
Oh ja, Leute, hier, guck mal.
Ob man das so direkt sehen kann.
Ich habe mich vorhin noch gefragt, ob ich das ansprechen soll, weil ich wirklich gedacht habe, was ist das denn? Und ich habe mich nicht getraut. Nein, komm, schieß los, was sehen wir hier?
Genau, also das ist per se natürlich nicht die Heldenreise der Kundinnen und Kunden in der BWL, sondern das sind die Kanäle, durch die wir einen Kunden, eine Kundin quasi jagen können, um halt zu gucken, ne, wie vertreiben wir am Ende eigentlich unser Produkt oder wie gestalten wir die Reise des Helden, der Heldin. Und ich habe mal drei beispielhafte Pfade eingezeichnet, mache ich manchmal auch mit meinen Studis so, um zu gucken, welches sich lohnt. Ich kann zum Beispiel als Kunde meine Informationen, fangen wir mal über Orange an, zunächst über einen Katalog bekommen. Ja, ich werde dort informiert, es gibt ein Produkt. Ich kann im Internet die Verfügbarkeit danach prüfen. Ich genau. kann mich.
Lass mich mal ganz kurz gerne. Vorlesen für diejenigen, die es jetzt nicht, die nicht sehen, sondern die hören. Wir wollen ja auch weiter die Podcaster ansprechen. Also du hast hier einmal die Medien, wenn ich das richtig sehe, und dann hast du oben die Kundenreise oder Customer Journey. Mhm. Und die Medien sind jetzt also Katalog, TV, Radio, stationär, Internet, Briefpaket, E-Mail, Telefon, Fax, SMS und WhatsApp. Und die Kundenreise, habe ich das richtig? Ist das die Customer Journey?
Ja. Das ist streng genommen nicht. Ja, also das ist die Journey, das Kaufvorgangs, wenn
das wir so Kaufvorgangs, wollen. Okay. Genau. Das ist also Information, Verfügbarkeit, Beratung, Kaufabschluss, Zahlung, Status, Lieferung, Retour, After Sales. Das ist tatsächlich mit der Heldenreise sehr eng vergleichbar. Also da ist du hast am Anfang den Mentor, du rüstest dich aus, du nimmst Rat an, du gehst in die Transaktion, den Konflikt. Genau, und am Schluss kommst du mit der Beute zurück, bist, also ob das jetzt eine materielle Beute ist oder Weisheit, hast dich verändert und After Sales, das ist das berühmte Happy End, wo man genau. dann normalerweise weiß, da geht's ja eigentlich, da ist nie End, da geht's ja eigentlich immer erst weiter. Aber jetzt schieß los, jetzt erzähl, was du hier eingezeichnet hast.
Es geht ja darum, eigentlich diese Reise des Kunden, der Kundinnen, ich sag mal, einerseits so angenehm wie möglich zu gestalten, weil das nämlich andererseits natürlich auch mit höherer Customer Retention, wie das so schön heißt, zusammenhängt. Also das Behalten von Kundinnen und Kunden betrifft. Ja, und ich gucke natürlich das auch immer vor dem Hintergrund eines Kostenaspekts, weil ich mir natürlich überlegen muss, hey, als Unternehmen, ich kann ja alles anbieten im Grunde. Vielleicht die älteren Menschen, ist ja auch so ein Klischee, die lieben vielleicht eher den Umgang mit Katalogen. Ansonsten alle anderen sind eigentlich ständig nur im Internet unterwegs. Aber ich mache das natürlich zielgruppenspezifisch. Also ich orientiere mich an der Person, Held sozusagen. Ja, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Und wie ticken diese Leute eigentlich? Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit in der Gestaltung meiner eigenen Heldengeschichte als Unternehmen, das kann man vielleicht sogar so verkaufen, direkt für Kundinnen und Kunden, zu schauen, was ist denn der beste Pfad für meine Zielgruppen eigentlich? Das ist, ich würde es fast schon mit dem mit dem Game Master oder Dungeon Master eigentlich vergleiche, wenn ich so will, als Unternehmen, wo ich dann gucke, naja, Katalog, hole ich meine Informationen, ich gucke im Internet, ist das Zeug verfügbar, lass mich vielleicht vor Ort beraten, mach den Kaufabschluss im Internet, mach auch die Zahlung im Netz, dann lasse ich mir per WhatsApp vielleicht den Status mitteilen und lass mir dann wiederum stationär das liefern in den Laden meinetwegen, kann da auch eine Retoure vornehmen, wenn es der Fall ist. After Sales betreiben wir dann am Telefon, da bin ich ja praktisch in der veränderten Welt. Und dann kann es sein, dass die nächste Generation vielleicht, also die nächste Reihe von Kundinnen und Kunden, diese Reise dann mit antritt. Ja? Also das ist mir sofort in den Sinn gekommen, als auch du so die Idee geäußert hast, Mensch, lass uns das doch mal vielleicht mit der Heldenreise soweit vergleichen. Da dachte ich mir, komm, malst du das Ding mal an die Wand und redest zumindest mal kurz drüber.
Ich finde das wunderschön, sehr ermutigend. Weißt du warum?
Warum?
Weil wenn das stimmt, was wir hier haben, und ich glaube, dass es stimmt, dass nämlich Heldinnenreisen und Kundinnenreisen, dass die quasi fast deckungsgleich werden. Gerade weil wir immer mehr Medienmöglichkeiten haben. Ja, dass wir kommen immer näher an Menschen heran, als Unternehmen, als Parteien, als PodcasterInnen und so weiter. Dass dann auch eine Selbstaufklärung stattfinden kann. Dass Menschen nämlich wirklich sich so wie jetzt, wenn sie uns angehört haben oder angeschaut haben, sich damit beschäftigen können und dann überlegen können, was will ich und was will ich nicht. Also wir sind dem dann nicht ausgeliefert, sondern wir können, so wie wir die Ansprüche an Produktqualität erhöhen können und sagen können, ich möchte zum Beispiel biologisch hergestellte Lebensmittel oder fair gehandelten Kaffee, so können wir dann auch sagen, ich möchte Produkte einer höheren Qualität. Das würde nämlich, verstehst du das, so wie sich ja die Literatur und die Filme und die Spiele auch verändern und ich meine auch an Qualität zulegen und auch an Diversität zulegen, dann wäre das quasi auch im Bereich Marketing möglich.
Nicht wahr?
Wow. Super. Ermutigend.
Lohnt sich auf jeden Fall mal, diese Gewissensgebiete und Wissenschaften zu kombinieren, zu vergleichen, oder?
Ja, also ich habe jetzt neulich wieder mehrere Reden gehalten und dafür aufgerufen zu einer postfossilen Friedensbewegung. Das heißt, dass ich Menschen bitte, Leute, seid Heldinnen und Helden, seid Friedensheldinnen und Heldinnen, lasst uns weniger Öl und Gas verbrauchen. Niemand kann alles tun, aber jede und jede etwas. Weniger Fleisch, ein Elektroauto, eine Solaranlage, eine Balkonsolaranlage. Jede und jede von uns kann etwas tun, damit wir von diesen fossilen Rohstoffen wegkommen. Einmal unsere Mitwelt schützen, aber auch den Frieden schützen. Und jetzt würde ich tatsächlich mich vielleicht trauen zu sagen, lasst uns Friedensheldinnen und Helden sein. Ja, jede in seinem kleinen Bereich kann da etwas tun. Und dann ist es nicht immer so verzwungen und ich warte auf Vorschriften und ich bin sauer, wenn man mir was verbieten will, sondern ich entscheide selber, welche Schritte ich unternehme, um die Welt ein ganz klein bisschen besser zu machen und Putin und Co. ein ganz klein wenig an den Geldbeutel zu gehen, dass sie weniger Unheil anrichten können.
Pro-Tipp an der Stelle auch, mal fremde Schuhe anziehen. Im übertragenen Sinne. Da gab es in der Vergangenheit viele, viele Experimente dazu. Es gab es auch damals in den USA, ich sag mal zur Segregationszeit, wo interessierte Menschen sich bewusst sozusagen mal Blackface gemacht haben, um mal so einen Tag durchs Leben zu gehen. Die hatten richtige, also einer von denen ist sogar ausgewandert dann nach Mexiko, weil er diese Ungleichheit nicht ertragen konnte. Oder auch im Kleinstil mal, zum Beispiel mal versuchen, eine Weile Vegetarierin zu sein. Oder, was ich ganz großartig finde, Michael, du hast es gar nicht erwähnt, weil passt auch nicht wirklich ins Thema direkt, aber jetzt tut's das, nämlich du fastest jetzt auch mal so ein, zwei Tage, beziehungsweise an Wochenenden, um eigentlich im Grunde das zu machen, was die allermeisten Musliminnen und Muslimen praktisch die ganze Zeit machen, nämlich mal zu empfinden, wie es so ist als vielleicht ärmerer Mensch, als jemand, der wirklich kein Essen hat, gut schlafen, ein bisschen anderes Problem, aber immer noch mit dem Luxus, aber gleichzeitig zu wissen, am Abend werde ich wieder was essen können, aber mal dieses einmal durchzumachen, ja, auch wenn es nur mal am Wochenende jetzt ist oder sowas. Das ist, habe ich auch schon mal gemacht, du weißt ja selbst als nicht Sunnite faste ich in dieser Zeit nicht. Ich habe eine andere Zeit, wo ich das dann mache, so gut es geht. Aber das einfach mal auszuprobieren. Man kann es ja auch um Ostern herum eben natürlich auch machen, wenn man Bedenken hat, dass es zu sehr religiöse Konnotationen vielleicht einnimmt oder sowas. Finde ich großartig, aber das hilft uns auch in unserem Mindset und uns diese Rollen zu bewegen.
Genau, also als evangelischer Christ habe ich keine Fastenpflicht. Ja, wir glauben nicht an sogenannte Werkgerechtigkeit, dass man bestimmte Dinge für Gott tun muss, damit er uns mag, sondern eine bestimmte Haltung. Und es ist eben so, dass meine Frau, die Sarah, eben fastet am Ramadan. Und dass ich dann sage, okay, an Tagen, wenn ich keine Termine habe, wenn ich sozusagen eh zu Hause bin, würde ich mich schrecklich fühlen, zu essen und zu trinken, während sie fastet, also gehe ich mit in die Erfahrung und mache das einfach mit. Und es ist natürlich wirklich so, dass abends ein Glas Wasser und eine Dattel, du spürst den Wert der Dinge wieder. Du kannst auch aus anderen Kulturen was lernen und allen, die jetzt gleich wieder Angst haben vor Happy Ramadan in Frankfurt und was weiß ich, kann, oder vor pinken Trikots, kann ich nur sagen, ich glaube, genau, du hast es richtig erkannt. Eine vielfältige Gesellschaft wird dann zusammenhalten, wenn wir hin und wieder auch mal die Rollen der anderen einnehmen. Da gibt's ja sogar Feste wie Fasching oder so, wo man sogar Rollentausch vorgenommen hat. Aber wirklich mal zu sagen, ich gehe mal in den Schuhen der anderen, das finde ich ist ein super Vorschlag. Und wir haben uns für das nächste Mal vorgenommen, das Thema künstliche Intelligenz, richtig? Das war ein Wunsch von dir. Willst du noch vielleicht kurz sagen, warum dich das Thema...
Sehr gerne. Kleiner Ausblick. Offensichtlich, künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Es betrifft so ziemlich jeden einzelnen Bereich, an dem wir noch denken können. Aber auch für mich, sage ich mal, als Hochschullehrer in meiner Rolle als Professor, wissen wir natürlich, das hat große Vor- und Nachteile und manchmal verlässt man sich ein bisschen zu sehr darauf. Das ist so die akademische Seite des Ganzen, wenn es um Hausarbeiten, wissenschaftliche Arbeiten gibt. Aber auch die andere würde mich interessieren, ja, die Politik-, gesellschaftswissenschaftliche Seite. Ihr alle habt das garantiert schon mal gesehen, so Videos, wo ein vermeintlicher Putin oder ein Olaf Scholz oder eine Ricarda Lang, habe ich auch gesehen, ja, sehr beleidigender Natur, vorkommen. Und es ist, ich glaube, nur noch für wenige Menschen vom Original unterscheidbar. Und wir kommen auch dahin allmählich in eine Zeit, wo das praktisch auch für einigermaßen informierte Menschen nicht mehr wird. Also super spannendes Thema. Übrigens auch mit Krypto, da steckt auch immer mehr jetzt KI hinter. Darum glaube ich, ist es das definitiv wert und notwendig, dass wir das mal aus beiden Seiten heraus betrachten.
Gut, ich hatte ein Seminar am KIT Karlsruhe zum Thema KI und das war toll. Die Studierenden waren super beeindruckend. Ich habe auch zum ersten Mal eine Klausur mit KI schreiben lassen. Die Leute dürfen, das ist eine ganz andere Form, duale Klausur haben wir es genannt, also die quasi Hausarbeit und Klausur miteinander verschmolzen hat. Ich schaue mal, ob ich schaffe bis zum nächsten Mal, dass ich dazu dann auch nochmal blogge, dass Leute, die sich damit ein bisschen auseinandersetzen wollen, und dann diskutieren wir da richtig drüber. Und ich freue mich jetzt schon, wenn ich dann wieder begrüßen kann mit Hallo, Herr Professor.
Und Hallo, Herr Doktor.
Blume und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen.